Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Du bist jetzt mitten in der Ernte und willst wissen, wie die Preise für deine Trostfrüchte sind? Genau darum soll es heute gehen. Hierfür habe ich Stefan Schmidt, den Ressortleiter für Trostfrüchte von der Marktgesellschaft der Naturlandbauern, zu Gast. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Celine, ich freue mich auch. Vielen Dank, hier zu sein. Das erste Mal ungewohnt, leicht nervös.
Jetzt erstmal als kleiner Einstieg, um genau dieses Nervöse ein bisschen zu lösen. Ganz ehrlich, morgens bist du eher Team Roggenbrot oder Haferflocken?
Oh, Roggenbrot.
Gute Wahl. Den Roggen schauen wir uns im Laufe der Folge jetzt nochmal genauer an. Jetzt erstmal zur Einordnung des gesamten Marktes. Der hat sich ja vom Überschuss und schlechten Preisen hin zur Unterversorgung im Futtergetreide gedreht. Wie kam es innerhalb eines Jahres zu dieser Drehung? Was kannst du dazu sagen?
Zum einen hatten wir eine schlechte Ernte, also quantitativ sehr wenig. Bis du alle Meldungen hast, dauert es etwas Zeit dann auch. Das heißt, im Herbst ist dann sozusagen ist alles da, dann kann man es einschätzen. Und das Zweite, was dann dazu kam noch, ist, dass aus der Speise eigentlich nichts rausgefallen ist für den Futterbereich. Sonst gibt es da immer gewisse Prozentsätze an Mengen, die man da einkalkulieren kann, die da runterkommen. Aber da war nichts qualitativ, war die Speise in Ordnung. Und die Mengen brauchten wir auch selbst, sodass man da nichts verschieben konnte. Ja. Und so zum Winter hin sind dann die deutlich angestiegen, die Futterpreise.
Und im Futterbereich gab es dann da einen Nachfrageschub oder war der Überschuss einfach vorher schon so knapp, dass jetzt so ein geringer Anteil an weniger Anbau an Futtergetreide zum Kippen des Markts geführt hat?
Was nur etwas unklar war, das Jahr zuvor hatten wir ja einen massiven Überschuss, weil da hat es ja kurz vor Ernte ein paar Wochen geregnet. Das heißt, da ist wahnsinnig viel aus der Speise runter. Und es nicht so ganz übersichtlich war, wie viel ist eigentlich noch da vor diesen alten Mengen. Wie lange reicht das und kann sich ziehen, bis die neue Ernte dann dafür einspringen muss danach. Also das ist ein Grund. Der zweite, wie gesagt, das dauert etwas, bis du weißt, was wirklich rauskommt. Eine Zunahme im Futterbereich ist es nicht gewesen, sondern diese Mengen, die von den Mühlen angefragt worden sind, waren stabil dann auch. Ja, das war dann rein die weniger Menge, die nicht gekommen ist.
Einfach durch den Anbau. Aber da konnten die Bauern ja so gesehen auch nicht reagieren, oder? Also es war einfach dann schon zu spät.
Man, die überlegen ja schon vorher, die 23er Ernte ist ja sehr, sehr niedrige Preise gewesen. Das ist alles zusammengekracht, weil viel zu viel da war. Und da werden viele natürlich schon gedacht haben, dann auch, ja, das ist mir zu wenig, da gehe ich in eine andere Kultur rein. Also ist das jetzt keine Werbung dafür gewesen, den Anbau auszuweiten dann auch. Und so sehen wir es jetzt auch in der Speise. Es waren jetzt letztes Jahr schlechte Roggenpreise und dementsprechend ist der Anbau so gesteuert, dass auch heuer davon wenig kommt. Ja. Und so ist beim Futter auch gelaufen.
Genau, wir schauen uns den Roggen und die einzelnen Kulturen jetzt dann auch nochmal genauer an. Jetzt am Anfang habe ich dich ja gefragt, bist du Roggen- oder eher Hafer-Typ am Morgen? Du gehörst quasi nicht zu dem Run auf Hafer, den es ja seit Jahresbeginn irgendwie gibt. Es war die beliebteste Kultur im Trostfrüchtemarkt, aber die Haferlage sind ja noch relativ voll, oder?
Etwas überraschend, ja. Wir sind letztes Jahr leer rein, ja, und dementsprechend die Preise nach oben. Es waren auch wahnsinnig viele Anfragen letzte Saison da, das so ein Bild ergeben hat, das reicht nie und nimmer, ja, was wir hier anbauen, zu dem, was die Kunden anfragen. Da können immer wieder Doppelungen drin sein, dass Ausschreibungen von Herr LEH da ist und mehrere Mühlen anfragen. Das ist leider so eine, das verwässert oft ein bisschen den Bedarf. Was viele Mühlen mittlerweile auch machen, ist, sie kaufen einfach ein, ohne einen Kontrakt zu haben, weil sie sich sagen, ich muss das tun, sonst kann ich nicht anbieten. Das ist auch etwas ungut für uns, weil hier auch künstlich Mengen verdoppelt werden, die es gar nicht benötigt dann auch. Und eine Mühle dann halt keinen Kontrakt mit der Marke, mit dem LEH bekommt und dann aber die Mengen hat. Jetzt hat sich ja so in dem letzten Quartal herausgestellt, dass es mehr als ausreichend vorhanden ist, sondern dass die Abrufe sehr zäh waren in dieser Saison, leider. Und dass wir am Schluss sehr hohe Mengen, muss ich jetzt schon fast sagen, an Außenläger der Mühlen gefahren haben, um die Abnahme für die Landwirte zu gewährleisten und die Lager frei zu machen vom Übergang.
Aber ist dann überhaupt diese Nachfrage dann noch so groß oder?
Also wir kriegen jetzt ein besseres Bild in dieser Saison raus. Also es hat gereicht und von daher sage ich jetzt auch, das, was in diesem Jahr angebaut worden ist, reicht auch aus. Und dann auch, wir wissen jetzt noch nicht, was in Ernte reinkommt. Winterhafer scheint recht gut zu dreschen. Sommerhafer ist eher ein bisschen kritisch gesehen. Vielleicht gleicht sich das dann aus. Der eine besser, das andere schlechter. Aber ich gehe jetzt da nicht von der Knappheit aus. Bewerten tue ich es dann in 2 Monaten etc., wenn ich alle Zahlen auf dem Tisch habe.
Also gehst du davon aus, dass auch nicht der Markt jetzt geflutet wird, sondern dass sich so in einem gewissen Pensum einpendelt?
Ich glaube, das ist jetzt gut verteilt. Die Mühlen gehen jetzt nicht leer rein. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil, dass sie noch länger ziehen können. Das war ja Nervosität dann da und ist auch ungut, wenn man sagt, man hat die Lager leer, kann ich produzieren. Das ist jetzt nicht. Ich glaube, dass das ganz normal durchlaufen wird. Die Preise sind nach wie vor sehr gut im Hafer, trotz dass die Versorgungslage jetzt anders gesehen wird als vor einer Saison. Das ist ja das Erfreuliche jetzt für die Landwirte.
Was meinst du mit sehr guten Preisen im Vergleich zu welchem, also mit was vergleichst du das?
Wenn ich jetzt mal zurückschaue, ich habe das da vor mir liegen, dann 2, 3 Jahre zurück, 2, 3, 4 Jahre, dann würde ich schon sagen, dass die Haferpreise 50 Euro die Tonne in etwa höher liegen als zu den Zeiten davor.
Genau, wir würden dann auch weiter vom Hafer jetzt direkt zum Futtergetreide kommen. Wie wir ja auch schon eingangs ein bisschen besprochen hatten, im Futtergetreide ist die Situation sehr ausgeräumt. Die Lager waren früh eben geräumt und es ging aufgrund sehr guter Qualitäten beim Speisegetreide auch wenig vom Speisegetreide ins Futter und zusätzlich wurde wenig Futtergetreide angebaut. Wir betrachten jetzt vor allen Dingen Futterweizen, Triticale, Futtergerste. Warum wurde so wenig angebaut und war die Entwicklung nicht absehbar? Also du hast ja die Preise schon am Anfang erwähnt, dass es natürlich auf den Preisen auch zurückzuführen ist. Hättet ihr da durch die Preise das nicht auch so ein bisschen steuern können?
Der Zeitraum zu dem Steuern können, so dahin ist immer ganz, ganz weit. Das heißt, du müsstest ja jetzt schon für die nächste Saison eingreifen. Da legt sich keine Futtermühle fest, so weit im Voraus. Also die Futtermühlen, die haben anderes Einkaufsverhalten wie die Speisemühlen. Also die decken sich jetzt mal bis erstmal die ganzen Ex-Ernte ein, dann mal bis Weihnachten und dann wird immer so peu à peu weitergeschaut. Also wir brauchen einen relativ großen Vorlauf dafür, um da verändern zu können dann auch. Oder an die Landwirte rauszugehen und ein positives Signal zu setzen. Und da tun wir uns leider schwer, jetzt von der Futtermühle, oder ich würde es fast als unmöglich bezeichnen, einen Preis für die nächste Saison zu bekommen dann auch. Und leider haben wir dann solche, wie soll man sagen, Auf- und Abspiele dann auch, ja, zu wenig, zu viel. Viel ist dann doch preisgesteuert, was ich ja auch irgendwo nachvollziehen kann, wenn der Landwirt jetzt sieht, wenn man sich die Preise für die neue Ernte anschaut im Vergleich zur letzten Saison, dann sind die deutlich höher, dass das, wenn man sich das sieht und sagt, hey, das ist, rentiert sich dann wieder oder ist viel lukrativer, baue ich es nächstes Jahr an wieder. Dann würde ich jetzt darauf schließen, dass wir nächste Saison mehr Futtergetreide im Anbau haben. Ja.
Also ihr seid da auch durch die Futtermühlen so ein bisschen eingeschränkt, was den rechtzeitigen Appell auch angeht an die Landwirte und Landwirtinnen.
Du bräuchtest ja faktisch einen Preis an der Hand, mit dem du rausgehen könntest und Vorverträge schließen. Und das läuft bis dato im Futter gar nicht. Ja. Das gibt es teilweise in der Speise mit dem einen oder anderen Kunden, was vieles erleichtert da, aber im Futterbereich sehen wir das leider noch nicht. Aber das wäre notwendig dafür, ja.
War die Marktlage dann allgemein schon mal so extrem wie jetzt?
Also wir sind noch schon gut durchgekommen dann auch. Also jeder ist gedeckt und hat seine Ware bis zur Ernte.
Du meintest ja auch schon, der Preis ist ja einfach für viele der ausschlaggebende Punkt. Und warum ist es dann im Futtergetreidebereich über alle Kulturen hinweg circa mindestens 50 Euro gestiegen und nicht noch stärker, um das halt irgendwie noch stärker zu lenken?
Der erste Sprung nach oben war deutlich höher im Futterbereich. Da würde ich eher sagen, ist es grob um die 100 Euro die Tonne nach oben gegangen. Das war so das erste, oh, es reicht nicht, es wird ganz eng und nehme jetzt, was ich bekomme dann auch. Es hat sich dann wieder beruhigt und hat sich eingependelt. Zum Schluss war es dann so, dass die Mühlen dann auch nicht mehr bereit waren, diese ganz hohen Preise zu bezahlen und sagen, nee, ich habe eigentlich genug und komme durch bis zur Ernte. Und so sind wir jetzt wieder ein bisschen runtergekommen. Jetzt zur Ernte 24 mit jetzt Ernte 25 zur Ernte vergleicht, dann sind die Preise 60, 70 Euro die Tonne höher dann auch. Also es ist schon deutlich jetzt, auch wo sie es jetzt so eingependelt hatte.
Beim Körnermais, den wir natürlich auch betrachten müssen, ist die Situation anders oder ähnlich?
Der Mais war dieses Jahr, hat so ein bisschen den fehlenden Weizen ausgeglichen. Dafür rein ist aber nicht so nach oben. Der läuft deutlich stabiler, muss man sagen. Der ist nicht so nach oben geschossen gewesen dann auch. Hat gut gedroschen. Also da sehen wir die Unterschiede nicht so gravierend dann auch. Ja. Also da ist auch jetzt relativ stabil gelaufen. Hat einen Sprung nach oben gemacht, nicht so extrem. Ja. Zur neuen Ernte warten wir jetzt noch ein bisschen ab mit Preisen. Das wollten wir jetzt noch ein bisschen zurückstellen dann auch, weil es nur schlecht abzusehen ist. Ja.
Und der nicht so höhere Sprung ist einfach, weil da doch noch im Verhältnis mehr angebaut wurde. Also da war das Angebot nicht so knapp dann, oder?
Nee, da eigentlich gar nicht. Also wenn der den Weizen nicht ausgleichen hätte müssen, dann wäre der genug genau da gewesen. Mehr ist genug, ja.
Apropos Weizen, wir werfen jetzt einen Blick weiter auf den Speiseweizen. Hier waren ja trotz guter Qualitäten die Lager dann am Ende auch gut geräumt. Was steckt da dahinter?
Beim Weizen sind wir tatsächlich am weitesten geräumt oder da ist leer, ist nichts mehr da. Das war so eine Punktlandung, die wir hingelegt haben in allen Bereichen. Es hat genau gepasst, muss man sagen. Wir gehen komplett leer und in die neue Ernte, das haben wir so auch noch nicht gehabt. Hier gab es diesen Schub nicht, ein bisschen dann auch. Die Futter war der erste, Speiseware zieht dann etwas später nach. Hier ist auch die Kontraktsituation immer eine andere, dass die Mühlen sehr weit im Voraus schon Verträge machen, teilweise Anbauverträge, Vorverträge oder sich weitaus früher committen, weil sie sagen, sie müssen an den Handel anbieten und können nicht so agieren wie die Futtermühlen dann auch. Ja.
Und wenn man es jetzt nochmal genauer betrachtet, wie war die Nachfrage nach den verschiedenen Klassen? Also wenn wir jetzt Elite, Backweizen, Brotweizen, sonstiger Weizen anschauen. Du hast schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer erläutern.
Also es machte den Anschein, dass wir deutlich zu viel schwachen Weizen haben, also für die Mehlpackungen, das geht so 20 bis 24 Kleber, haben auch in anderen Verbänden nicht den Ablauf gehabt der Ware und man ist dann dazu übergegangen, dass man diesen schwachen Weizen dann ins Futter reinschiebt, weil das Futter ja so hoch gegangen ist im Preis, dass man gesagt hat, das können wir dann so abwerten dann auch. Ja, die Situation hatten wir jetzt nicht, weil wir alles, was wir an diesen schwachen Weizen gehabt haben, auch für die Mühlen gebraucht haben. Das ist auch in den letzten Jahren der wachsende Markt gewesen, die Mehlpackungen im Laden dann auch, die ständig zugenommen haben.
Was würdest du dann bezüglich der Vermarktung empfehlen? Also weil es klang ja jetzt schon so, okay, Vorverträge, aber man kann ja jetzt Pool direkt zur Ernte oder in 2 bis 3 Chargen. Was würdest du da dann empfehlen, aufgrund der Situation einfach?
Beim Weizen ist es halt immer etwas schwer, weil du halt nicht weißt, was rauskommt. Ja, habe ich jetzt einen 20er, habe ich einen 24er, habe ich einen 27er Kleber dann auch. Weil das sind ja da liegen zwischen diesen drei, würde man sagen, auch um die 70 Euro die Tonne dazwischen dann auch. Das heißt, also da läuft landwirtseitig nicht viel in Vorverträgen dann auch. Das ist nicht die klassische Vorvertragsfrucht bei den Landwirten. Der Anbau ist auch immer relativ stabil, dann auch, das ist dann das, läuft dann eher zwischen den Händlern und den Mühlen ab, wie sie die Situation einschätzen. Das kommt beim Weizen natürlich auch, wo liegt der Futterweizen, dass du da dementsprechend einen Abstand hast, mit der Speise früher höher anzusetzen dann auch. Also da gibt vor der Saison der Futterweizenmarkt auch oft schon davor, gibt den Preis vor, wo die Speise liegen soll dann auch, ja. Da passt es dann. Wenn aber dann der Ausschlag kommt in der Saison, wie jetzt beim Futter, dass dann im Winter hin das explodiert, ist beim Speise das, zieht das nicht mehr so mit, weil das meiste da halt schon durch ist dann auch. Ja. Deshalb merken die das immer erst leider verspätet, beziehungsweise lässt sich für uns jetzt die Preissituation nutzen, um für die neue Ernte die nach oben anzupassen im Speisemarkt dann auch, dass wir dann sagen können, so, da ist der Futterpreis. Ja. Wir müssen da Betrag X drüber gehen, und ansonsten können wir da nichts abgeben. Ja.
Aber das heißt, die Vorverträge werden dann eher im Futtergetreide gemacht oder wo werden die dann üblicherweise häufiger gemacht? Weil du meintest jetzt bei Speiseweizen eher nicht so.
Vorverträge laufen mit Landwirten hauptsächlich im Dinkel und im Hafer. Dann auch im Weizen wartet jeder erstmal ab, was er eigentlich für Qualitäten hat und der jetzt nicht im Pool bei uns ist und dann halt dann guckt, wo ist jetzt welche Weizen taxiert und was bekomme ich dafür dann auch. Wir haben halt ein gewisses, wir fragen ja im November den Pool ab, die Landwirte, was sie anbauen. Und haben so ab Dezember, Januar wird das bei uns ins System eingepflegt und dann sehen wir schon mal, wie verhält sich was. Ich mache das jetzt seit 2020, dass ich mir das führe und zu sehen, wie hat sich's verändert. Also ich sehe dann relativ früh schon, wo geht der Anbau hin. Ja? Jede einzelne Kultur nimmt es zu, nimmt es ab, was dann schon mal sehr hilfreich ist für eine Voreinschätzung, wo man sagt, okay, das könnte eher knapper werden, das nicht, um auch dann sich preislich mit den Kollegen im Futter abzusprechen. Danach, ja.
Und kannst du dann auch schon sagen, wie viele jetzt schon Vorverträge gemacht haben und wo die preislich so im Vergleich zum Vorjahr lagen?
Beim Weizen geht es jetzt im Speisebereich, würde jetzt mal sagen, so 40 Euro die Tonne in etwa nach oben im Vergleich zum Zeitpunkt der Vorjahressaison. Ja. Und getrieben durch so, also Futter die Basis und dann nach oben weg. Das war auch nicht schwer, diese Saison mit den Mühlen zu verhandeln, sondern das ist auch akzeptiert worden dann auch, dass man sagt, die Preise, die letzten zwei Jahre gelaufen sind, das geht nicht mehr, das können wir nicht mehr halten, wir müssen dort nach oben gehen dann auch.
Nochmal einen kurzen Schwenk zum Futtergetreide. Wurde da dann jetzt auch was importiert oder wie haben sich die Futtermühlen eingedeckt, wenn es knapp war oder hat es dann perfekt gereicht einfach?
Bei uns da ist nichts gelaufen dann auch, sondern man hat sich natürlich verbandsübergreifend geholfen dann auch. Gibt ja einiges und im Biolandbereich sind halt dann die schwachen Kleber, in also 2021 Kleber sind halt dann ins Futter reingelaufen, weil da nicht die Abnahme war im Mehlpackungsbereich und man hat es einfach nach unten durchgereicht. Also so hat man sich dahingehend beholfen und Weizen, Gerste, Ding, also ist nichts aus dem Ausland gekommen.
Dann natürlich ein Ausblick noch auf die Erwartungen für die nächsten Monate bei Futtergetreide und Speiseweizen. Jetzt war ja letztes Jahr war es ja unbekannt mit dem, was im Futtergetreidebereich kommt. Jetzt dieses Jahr im Herbst wissen wir alle, okay, es wird Futtergetreide gebraucht. Wird dann 2026 genügend Futtergetreide da sein oder sind die Preise dann zu niedrig und es baut wieder keiner an? Was denkst du, wie wird das aussehen?
Also wenn ich mir jetzt die 24er und 25er anschaue, gesagt, das sind 70 Euro nach oben, das wird ein erster Indikator sein für einen Landwirt, der sagt, das passt für mich, da baue ich wieder mehr an. Es sind ja jetzt erstmal auch die Ex-Erntemengen mit den Mühlen ausgemacht worden. Weiter haben die erstmal noch nicht geplant. Ja. Also da ist es so, dass man sagt, man hat ja immer so diese Schwellenpreise und dass dort dann wieder der Dreier vorne dran steht. Ja. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Signal dafür. Ja. Und das war die letzten zwei Saisonen dann bis jetzt zum Schluss, wenn wir das ausklammern, nicht. Da war es ja Mitte 200 und das ist dann tatsächlich schon sehr, sehr mager.
Ja, ja gut. Hoffen wir mal, dass der bessere Preis den Anreiz schafft, dass mehr Futtergetreide angebaut wird. Ein anderes Getreide sorgt derzeit ebenfalls für Gesprächsstoff, und zwar der Dinkel. Es ist ja ein extrem schwankender Markt, mal wird viel angebaut, mal zu wenig. Aktuell ist die Marktsituation gut, aber was sind deine Einschätzungen? Überfrisst sich der Markt dann jetzt schon im Herbst dieses Jahr oder erst nächstes Jahr?
Der macht Eskapaden rauf und runter im Preis, nicht der Dinkel. Wir kommen von einem absoluten Boden im Anbau. Also rückblickend bis auf 2020 haben wir noch nie so niedrige Anbauzahlen gehabt, 2024. Es ist jetzt 2025, nimmt es deutlich zu. Ja, es gab ja Preise von 250 bis 300 Euro ab Hof, auch zu bis unverkäuflich, ja, weil man viel zu viel hatte. Und man liegt jetzt wieder über 400 ab Hof beim Landwirt. Das, man sagt, das ist wieder eine vernünftige Basis dann auch. Da ist ja das beim Dinkel immer gefährlich, dass es dann sich zu weit ausreizt und alle dann reinspringen, weil der Preis so interessant ist und wir dann wieder dann überschießen dann auch. Das sehe ich in dieser Saison nicht.
Hast du dann auch schon Rückmeldungen zur Ernte dieses Jahr?
Ich habe jetzt die ersten Rückmeldungen, dass sehr gut gedroschen worden ist, aber für eine umfangreiche Bewertung ist mir das noch zu früh, weil manche kamen jetzt irgendwie doppelte runter, aber dann das muss man dann irgendwie dann im Gesamten betrachten dann auch. Für mich sieht es jetzt erstmal so aus nach den Anbauzahlen und was ich so als Optionen sehe, dass wir da eigentlich gut versorgt sind dann auch. Ja, es gibt natürlich immer einen Faktor, den wir nicht wissen. Kommt jemand Neues dazu im Verbandsbereich, der im Laden auslobt?
Total, aber dazu kann man doch den Zuwachs an Poolanmeldungen oder den Saatgutverkauf so ein bisschen als Indiz sehen, oder?
Natürlich, also in Poolanmeldungen habe ich jetzt um die 50% mehr gesehen im Dinkelanbau. Der Saatgutverkauf war tatsächlich noch höher, also noch deutlich höher. Das ist so die Gap dazwischen, die wir haben, und die ersten, wie gesagt, Meldungen lassen daraus schließen, dass eigentlich etwas überdurchschnittlich gedroschen wird. Dann auch, wie gesagt, dass wenn wirklich deutlich mehr Menge runterkommt, dann wird das dann sich dann auch preislich etwas wieder spiegeln.
Ist dann beim Dinkel eine weitere Preissteigerung in Aussicht?
Also ich sehe jetzt erstmal da beim Dinkel keine steigenden Preise. Kann ich mir jetzt dann nur nicht vorstellen. Sondern das hat sich jetzt so gesettelt dann auch.
Du meintest ja auch gerade schon, dass viele aufgrund des guten Preises dann gesagt haben, baue ich halt mal Dinkel an. Warum sind die Preise im Vergleich zu den anderen Druschfrüchten bei dem Dinkel dann so extrem?
Also dass du oft so einen Weizen mal so 50 Euro rauf und runter hast, das ist, würde ich sagen, so eine normale Schwankung. Aber wenn es einem nicht gefällt oder man es gerne etwas ruhiger hätte. Und beim Dinkel kann aber die Schwankung irgendwie gleich mal 200 Euro die Tonne sein oder sowas. Also da geht es ja in ganz andere Extremen dann irgendwie über. Du hast natürlich auch beim Weizen immer die Möglichkeiten, dadurch, dass es so viele verschiedene Varianten gibt, auszuweichen. Du kannst ins Futter schieben, du kannst in die Alkoholproduktion schieben, du hast den Backweizen und sowas. Also es gibt verschiedene Abläufe. Im Dinkel gibt es nur, da gibt's nichts. Also es gibt jetzt eine Position Dinkel und den kann ich jetzt den im Futter nicht gewünscht, ja, weil im Spelz, und Entspelzen ist eine uferlose Kalkulation, auch nicht zu einer Alkoholproduktion oder so. Also da gibt's jetzt nicht so diese Varianten, wo ich sage, ich könnte das entzehren für das, was zu viel kommt. Ja, da wirklich ist die Empfehlung eigentlich, und auch diese Vorverträge zu machen und auch mit den Mühlen hier die Möglichkeit da, dass die sich da 2 Jahre im Voraus preislich festlegen. Das wird dann einiges entspannen dann auch. Ja, das.
Ein anderes Bild, also keine gute Marktsituation, haben wir beim Roggen. Da ist aktuell so schlechte Preise, insgesamt Angebot und Nachfrage eher rückläufig. Warum ist das so? Eigentlich sagen wir doch immer, und du gehörst auch dazu, Roggenbrot am Morgen ist schon so das Öko-Brotgetreide schlechthin. Warum ist die Situation da so schlecht?
Ich finde es sehr schade. Ja, der Roggen ist leider auch so, aber der auch immer rauf und runter Spielchen macht. In dieser Saison geht es erfreulicherweise auch wieder deutlich nach oben. Da steht der Dreier auf jeden Fall wieder. Das war also als Einstieg für einen ganz normalen Hybridrocken dann auch. Dann haben wir noch die Populationsrocken etc. Wir haben, wie du gesagt hast, eine sinkende Nachfrage, aber sinkende Nachfrage, glaube ich, jetzt eher ich würde es jetzt noch nicht kundenseitig betrachten, sondern von unseren Verarbeitern dann auch. Ja. Den Weizen hast du halt überall drin. Roggen ist halt so eine klassische Kultur, die ist nicht in jedem Produkt drin, wenn ich durch den Supermarkt gehe. Und ich meine, es gab wohl auch, war es nicht so einfach. Es ist ja mittlerweile, alles läuft über Backshops. Ja. Es ist halt klassische Bäcker, sind ja leider auch immer weniger geworden die letzten Jahre. Und dort in diesen Backshops waren es eigentlich nur Weizenprodukte. Man hat da keine Roggenprodukte gesehen. Wir sind im Austausch mit einem größeren Hersteller da auch, der die beliefert, der jetzt sagt, das ist anscheinend auch technisch bedingt. Er würde jetzt schauen, mit den Anlagen da ein bisschen umzustellen und auch Versuche zu machen, Roggen mit reinnehmen zu können, ja, so dass die auch so ein Mischbrot machen können und da mal 20% Roggen einsetzen. Also das war wohl ein Punkt, dass das nicht so funktioniert hat, und wir erhoffen uns dadurch, dass da mehr Menge in Zukunft mit dem Verarbeiter möglich ist. Wir sehen aber leider auch den Rückgang von anderen Kunden dann auf.
Also würdest du auch sagen, die Preisentwicklung, du meintest gerade, es geht ein bisschen nach oben, aber wird sich wahrscheinlich langfristig eher stabilisieren und zumindest nicht eine Talfahrt machen, oder wie siehst du das?
Also wir sind jetzt 60 Euro die Tonne nach oben, weil auch hier natürlich der Anbau, sind wir jetzt in derselben Situation, es ist relativ wenig angebaut worden und dadurch jetzt die Preise wieder ein sehr gutes Stück nach oben gehen, was es auch braucht und muss, denn wenn ein Roggen unter dem Futterpreis liegt, also das macht ja dann nur noch einen Überzeugungstäter, dass er den anbaut, ja. Also ich würde den jetzt da schon auf einen stabilen Preis sehen, wo er jetzt ist, also er ist über 300 Euro. Die Menge, die wenig da ist, hätte ich vor ein paar Wochen noch gesagt, es wird nicht reichen. Ich bin aber mittlerweile nach Einschätzung, also so wie ich die Kunden einschätze, glaube ich, dass es doch reichen wird. Ja.
Schauen wir mal, hoffen wir mal, dass wir noch weiterhin viele Verarbeiter und dass es die Möglichkeit weiterhin gibt, irgendwie den Roggen zu platzieren, weil es ja doch eine sehr wichtige Kultur auch ist. In unserer ersten Folge Bio ist wieder sexy, hast du den Appell rausgegeben, dass wieder mehr Bier getrunken werden muss, um den Markt der Braugerste anzukurbeln. Hast du da schon was feststellen können? Hat sich da schon was getan?
Nee, leider nicht. Also der hat wohl nicht gefruchtet. Der hat bei mir selbst anscheinend auch nicht gefruchtet dann auch. Also Braugerstenmarkt, der ist ziemlich eingeschlafen dann auch, ist auf einem niedrigen Niveau, wo er steht. Und die letzten, ich würde jetzt schon fast sagen, 3 Jahre ist das jetzt. Ich sehe den auch nicht nach oben kommen. Also aus meiner Betrachtungsweise sehe ich, das größte Problem ist, wenn man in einen Laden geht und einen Kasten normales Bier kauft, dann kriegst du den in der Werbung für 9,99. Und wenn du dann einen Kasten Bio-Bier kaufst, dann bist du, glaube ich, bei 20, 21, 22 Euro. Und ich glaube, der Sprung ist einfach das Hindernis, wo die Leute heute bereit sind zu sagen, gönne ich mir mit, das ist doppelter Preis und mehr, wahrscheinlich sogar mehr, wenn es im Angebot ist. Ist zu viel dann auch. Und das sehe ich als Hauptgrund an.
Dass da die Spanne nicht so groß sein darf. Also dass es irgendwie anders gepusht werden muss, Marketing, eben preislich, dass man halt sagt, hey, Bio-Bier, dass man halt erstmal den Markt dadurch ankurbelt und dann, wenn es eine gewisse Konsumentenschaft quasi gibt, die sagen, hey, mir schmeckt das, die sind ja dann auch bereit, vielleicht den Preis zu zahlen, aber es muss ja erstmal eine gewisse Kundschaft sich ergeben, die erstmal sich natürlich vom Preis abschrecken lassen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja, die halt erstmal skeptisch sind dann.
Ich kenne die Kalkulation da nicht. Erstmal würde man sagen, okay, die Flasche kostet dasselbe, das Etikett kostet dasselbe, der Kasten dasselbe, Hauptzutat ist Wasser drin dann auch. Also das kann man so, lässt sich oft schwer erklären dann auch, weil man sagt, der Unterschied ist die Gerste, ja, und wie viel Einfluss hat die auf den Preis und der Hopfen natürlich auch. Aber macht's da vielleicht die Menge den Riesenunterschied, dass die natürlich die Bio-Bierbrauereien deutlich kleiner sind wie die ganz großen dann auch. Also das ist wahrscheinlich der Hauptfaktor hin, und da die deshalb diesen Riesenunterschied vom Preis haben und da nicht mithalten können, weil am Rohwareneinsatz auf die Flasche umgerechnet wäre der Unterschied ganz sicher deutlich kleiner dann auch. Also das Der Rohwareneinsatz ist es nicht, ja. Also das ist nicht der Landwirt und unser Gerstenpreis dafür verantwortlich, sondern ich vermute eher, der eine sagt, er verkauft irgendwie 1.000 Flaschen am Tag und die anderen haben 100.000 am Tag, dass der größte Treiber dessen ist, dass man da mit über 100% Preisunterschiede arbeitet.
Genau, es gibt ja auch einzelne Projekte von Brauereien, also konventionellen Brauereien mit Bio-Bier. Funktionieren die dann einfach nicht oder woran liegt das? Also weil du meintest ja jetzt schon Bio-Brauereien, klar, das ist eine andere Marge, das ist eine andere Menge, die kommen auf die Preise vielleicht nicht. Aber jetzt größere Brauereien, die dann Bio machen, könnten das ja durchaus.
Ich betrachte jetzt ja hauptsächlich den Verbandsbereich und da hast du ja eher keine konventionellen drin. Die könnten das mit Sicherheit, wenn eine konventionelle Bierbrauerei Bio macht, weil die Frage ist, machen sie es dann wirklich selbst oder sourcen sie es aus, weil die Mengen so klein sind, dass sie sagen, da will ich die Anlagen nicht umstellen. Kann ja gut möglich sein und dann auch wieder anders kalkulieren, aber die haben die Möglichkeit, was sie auch immer vieles machen und das sehen wir auch in den Mehlpackungen, in anderen Sachen, quer zu subventionieren. Ich sehe den Markt aber auch nicht ansteigen.
Zusammengefasst können wir sagen, leider fehlt immer noch die Nachfrage bei der Braugerste, also immer noch der Appell, hier Bio-Bier mal zumindest auszuprobieren, sich vom Preis nicht abschrecken zu lassen. Allgemein ist im Druckfrüchtemarkt die Situation eher, dass die Umsteller fehlen. Wann, kannst du sagen, werden die Preise wieder attraktiv für konventionelle Landwirte?
Ist richtig, Umsteller waren jetzt so gut wie keine da, aber selbsterklärend, wenn man sich die Preise der letzten 2 Jahre anschaut, dass da kein Anreiz dazu da ist, zu wechseln. Ich würde aber schon sagen, dass die Preise jetzt mit Ernte 25 jetzt so einen Schub nach oben gemacht haben, dass das jetzt schon wieder interessant ist, dann auch umzustellen. Also wir hätten jetzt schon eine Situation wieder, wo man sagt, die Einstiegspreise, man macht ja vom U-Getreide zum A-Getreide ja auch fast keinen Unterschied mehr preislich. 5 bis 10 Euro, also da sind ja keine großen Abschläge mehr da pro Tonne. Dann auch. Und jetzt eigentlich an einem Level da wieder sind, wo man sagt, das sollte passen dann auch oder es wird interessant. Ja.
Abschließend, was wäre deine Botschaft an die Betriebe für die kommenden Monate?
Also jetzt wünsche ich jetzt erst eben mal eine gute Ernte. Das wäre erfreulich für uns alle, wenn wir mal normal durchkommen. Einmal haben wir massive Qualitätsprobleme, dann haben wir massive Mengendefizite dann auch. Also das wäre wirklich mal schön dann auch. Die ersten Andeutungen sind jetzt mal gar nicht so verkehrt. Das erfreulicher. Also die Aussagen, die wir jetzt sind, deutlich besser als das, was man die letzten 2 Jahren vernommen hat dann auch. Ja, das würde mich am meisten freuen für alle. Dann ist die Vermarktungssituation ja aktuell, würde ich als gut bezeichnen. Ja, wir haben in allen Kulturen eine Preissteigerung, auch eine deutliche Preissteigerung. Wir haben es vorher heute nochmal durchgesprochen dann auch. Also ich sehe es deutlich positiver als die letzten 2 Jahre, die Aussichten. Ja.
Sehr gut, gute Abschlussworte. Danke dir, Stefan, für deine Expertise heute. Wenn du jetzt mehr über den Markt der Druschfrüchte wissen willst, findest du in den Shownotes einen Link zu dem Artikel der Naturland Nachrichten. Schick uns auch gerne, wie immer, Themenwünsche und Feedback zur heutigen Folge an podcast@naturland-beratung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind 2 Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.